BRICS, das Bündnis des globalen Südens, ist eine der wichtigsten politischen Konglomerate, ein geopolitischer Spieler, der sich anschickt, die USA zu beerben als Hegemon der Welt. Will BRICS überhaupt Hegemon der Welt werden? Was sind die Absichten dieser Staatengemeinschaft, die insbesondere im globalen Süden die attraktivste Gruppe ist, die zurzeit auftritt, also wo die halbe Welt Schlange steht, um Mitglied zu werden? Was das für uns bedeutet, was das für Deutschland bedeutet, welche Rolle Deutschland dabei einnehmen sollte, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Stefan Ossenkopp, einem Journalisten, der einen Blog hat zum Thema Multipolarität auf Substack und einem Politiker der Büso.
Im Gespräch.
Ja, Herr Stefan Ossenkopp, herzlichen Dank, dass Sie mit an Bord gekommen sind. Unser Thema ist die multipolare Welt. Und da möchte ich auch gleich anfangen. Was ist denn gemeint mit multipolarer Welt? Im Gegensatz zu was?
Im Gegensatz zu dieser unipolaren Welt, wie sie sich eigentlich nach 1945 rausgebildet hat. Natürlich nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs waren die USA wirtschaftlich, glaube ich, mit 50, 60, 70% der weltweiten Leistung, Wirtschaftsleistung, natürlich die Nummer eins. Die USA wurden ja auch nicht zerstört, sondern Europa. Die anderen Länder waren überwiegend Kolonien, ehemalige Kolonien oder waren sehr arm. Das war die Weltordnung, wie sie sich damals gestaltet hat. Und deswegen wurde der Dollar die Weltleitwährung. Und vieles ist natürlich auch durch amerikanische Wirtschaftshilfe aufgebaut worden. Nicht zuletzt auch der Marshallplan Westdeutschland oder Westeuropa. Aber heute sind wir ja 80 Jahre später und dazwischen ist erstens viel passiert und zweitens sagen jetzt die Länder, die USA haben nach dem Ende der Sowjetunion, nach dieser quasi bipolaren Welt, geglaubt, sie seien jetzt der Sieger des Kalten Krieges und könnten eine Ordnung aufbauen, wo sie die Nummer eins sind und dann sogenannte Alliierte oder Partner haben und der Rest sind letztlich Vasallenstaaten und Untergebene. Und das hat zunehmend Konflikte, Reibereien hervorgerufen, nicht zuletzt auch die Art und Weise, wie die USA, vor allem die außenpolitische Elite, versucht hat, ihre Interessen durchzudrücken durch Gewalt. Also natürlich die NATO-Ausweitung, die ganzen Farbrevolutionen, Regimewechsel und viele andere Dinge und natürlich die Sanktionen. Heute gibt es also Tausende und Abertausende von Sanktionen. Und jetzt ist eine Welt entstanden, die nicht mehr unipolar sein kann, sondern der Rest der Welt verlangt eigentlich eine Welt, in der jedes Land sozusagen nach den Ansprüchen der UNO-Charta wirklich eine gleichrangige Position in einem internationalen System hat und wo es neue Optionen und Möglichkeiten gibt. Und Friede herrscht dadurch, dass man gegenseitige Entwicklung fördert, Partnerschaft, Handel und eben die Rolle, dass es einen Hegemon, einen Leviathan gibt, der sozusagen die Peitsche in der Hand hat, das lehnen fast alle Länder ab. Dieser Prozess ist natürlich noch nicht abgeschlossen und ist ein sehr gefährlicher Prozess, weil einige bis zum Äußersten gehen. Also ich nenne nur mal den Stratcom-Planungsdirektor Buchanan, der also in Washington gesagt hat, ja, wir würden auch einen doppelten Atomkrieg führen gegen Russland und China, um sozusagen unsere Hegemonie zu bewahren. Aber dann würden sie nicht nur ihre Hegemonie bewahren, sondern eigentlich die Menschheit auslöschen. Und das ist nur die eine Sache. Die andere Seite ist natürlich die BRICS-Länder, die Stimme des globalen Südens, die Stimme der blockfreien Bewegung. Das alles organisiert sich neu. Und diese beiden Visionen oder auch stehen sich eigentlich unversöhnlich gegenüber. Die Frage ist natürlich in vielfacher Hinsicht, wie verhält sich die USA oder wird durch die Trump-Wahl sich etwas ändern? Wie verhält sich Europa, das ja auch mehr und mehr ins Chaos gestürzt wird?
Sie haben ja angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist, glaube ich, ein guter Moment, weil dort die Wirtschaftsleistung der USA ganz klar, also ich habe verschiedenste Zahlen gehört von 40 bis 70% weltweiter Wirtschaftsleistung, wahrscheinlich damals schwer zu messen. Also valide Zahlen. Auf jeden Fall der große 400-Kilo-Gorilla in der Manege war die USA. Aber nicht nur das. Ich erinnere mich an die Plakate, also eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder in einem Auto und da stand drauf World's Highest Standard of Living, der höchste Lebensstandard der Welt, USA. Und es war eine nicht nur eine große Macht, sondern auch eine große Attraktivität dieses amerikanischen Modells. Also wenn jemand konnte aus ganz vielen Ländern, ich bin viel um die Welt gekommen, auch schon als Kind, und dann war immer dieser Drang, in die USA zu kommen. Also die Leute hatten alle eigentlich New York im Kopf, ja. Mhm. Also so als Vorstellung. Und jetzt, wenn man ganz schnell nach vorne geht, dann ist das mittlerweile so, dass die China das erste Land der Welt ist, in dem es die Regierung geschafft hat, die Armut abzuschaffen. Eine unglaubliche Leistung, wenn man sieht, von wo das Land gestartet ist, während in den USA sind es 20%, die unterhalb der Armutsgrenze mittlerweile leben. Also da hat sich eine ganze Menge verschoben. Ist das einer der Gründe für diese neue Entwicklung, dass die Attraktivität zurückgegangen ist und die Leistungsfähigkeit?
Die USA haben ja einen kompletten Paradigmenwandel durchgemacht. Also was Sie gerade beschrieben haben, die Höhe des Lebensstandards in den USA zur Zeit des New Deal, zur Zeit noch bis in die späten 60er Jahre, war ja ein Effekt auch von der Franklin Roosevelt Administration. Der hat ja sozusagen, nachdem die Ergebnisse von Untersuchungen reinkamen, warum es zum Börsencrash kam 1929 und der großen Depression danach, hat man herausgefunden, das waren überwiegend faule Papiere von der Wall Street. Und er hat sich eben direkt als Präsident mit dem sogenannten Glass-Steagall Act darum gekümmert, ne? Und hat gesagt, wir trennen Wall Street Spekulation von den normalen, ich weiß nicht wie viel, Tausende von normalen, ja, regionalen Banken es gab, Volksbanken, was wir so kennen als Sparkassen, Raiffeisenbanken, die den normalen Bauern und den Mittelstand, den Handwerker finanziert haben. Er hat eine Trennung gemacht zwischen den beiden. Und das war extrem wichtig, weil natürlich damit das Bankensystem wieder langfristig stabil war. Er konnte also Infrastruktur und Industrialisierungsmaßnahmen durchführen, die dann natürlich auch Rüstungsproduktion gemacht haben später. Aber eigentlich hätte man die nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch umrüsten können und hätte Anlagen und andere Güter produzieren können, um beispielsweise den Kolonien oder Afrika oder Mittel- und Lateinamerika zu helfen. Hat man aber nicht gemacht. Roosevelt starb und damalige Truman, der hat vor allen Dingen gehört auf den Sir Winston Churchill, der ihm gesagt hat bei seiner Rede da in Missouri, wenn man die sich nochmal anhört, nicht nur eiserner Vorhang, sondern er sagt, ja, wir müssen jetzt angloamerikanische Sonderbeziehungen ins Leben rufen, wir müssen ein Weltsystem bauen, die UNO bewaffnen. Und es war also wirklich ganz klar, dass damals eigentlich schon die Idee der, ja, unipolaren oder angloamerikanischen des Empires geboren wurde. Es war also eine angloamerikanische Idee. Ja, nun, das ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen. Man musste wahrscheinlich erst noch den John F. Kennedy ermorden und auch gleich seinen Bruder und Martin Luther King. Und es gibt ja auch viele wilde Theorien darüber, ob nicht auch Dag Hammarskjöld, der Generalsekretär der UNO, der mit Entwicklungsdekaden den globalen Süden aufbauen wollte, auch irgendwie per Zufall oder wie auch immer mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Wie dem auch sei. Also es war wahrscheinlich in der Zeit Ende der 60er Jahre und dann 1971, als die Goldreservedeckung abgeschaffen wurden und im Prinzip die Investmentbanker, die Roosevelt mal in Schach gehalten hatte, wieder das Ruder übernahmen. Da hat Amerika im Prinzip eine vollkommen falsche Kehrtwende gemacht. Ja, und ist dann vor allen Dingen in den 80er Jahren zu diesem Milton Friedman-Turbo-Kapitalismus geworden. Wir kennen die ganze Geschichte bis zum Crash 87.
Wenn ich kurz reingrätschen darf, weil das ist jetzt witzig, weil meine Frage, die ging genau, also ich will noch mal einmal zurück. Das war genau, Dag Hammarskjöld war für mich also zu dem Zeitpunkt, als er Generalsekretär, der zweite Generalsekretär der UNO wurde, waren von 100 Staaten, waren Mitglied der UNO damals und 50 waren ehemalige Kolonien. Und was Dag Hammarskjöld geschafft hat, ist vielleicht der beste Politiker, den es auf diesem Erdball jemals gegeben hat. Mhm. Er hat für diese Länder eine Hoffnung bedeutet und eine glaubwürdige Hoffnung, auch von der geistigen Statur, und hat einen Widerhall gefunden bei John F. Kennedy. John F. Kennedy hat Dag Hammarskjöld als den größten Politiker seiner Zeit bezeichnet. Der Unfall ist übrigens mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Unfall, sondern ein Mordanschlag. Werde ich in meinem Buch sehr genau sozusagen darlegen. Das ist, es gibt sogar einen Zeugen, der Leiter der Blauhelme, die auf Hammarskjöld aufpassen sollten, der gesagt hat, der erste war, der die Leiche gesehen hat von den Offiziellen und sagte, die Leiche hatte ein Einschussloch in der Stirn. Also das heißt, er hat den Abschuss überlebt und ist dann getötet worden danach. Aber gehen wir da nicht rein, worum es mir ging, ist dieses Gegenbild, wo man sieht, wo die USA eigentlich hätten hinlaufen können, in welche Richtung. Und sie haben das beschrieben, also die Special Relationship zwischen Großbritannien und USA geht los im Zweiten Weltkrieg bei einem Geheimtreffen auf einem Zerstörer in Neufundland, wo die sich zusammensetzen und genau diese Sachen auskaspern im großen Interesse der Briten, weil sie immer unwichtiger werden und nur durch Andocken an die Amerikaner Bedeutung behalten können. Aber dann verliert das Ganze seine Seele. Also man könnte ja auch sagen, dass mit diesem Kennedy-Mord die amerikanische Seele gleichzeitig mit erschossen wurde. Das, was Amerika ausmacht, im positiven Sinne, also Großzügigkeit und eine gewisse Naivität, diese Kombination war sehr anziehend für den Rest der Welt, verschwand zugunsten einer machiavellistischen Machtpolitik. Und woran liegt das, dass das so durchging? Warum war jemand wie Hammarskjöld in der Lage, den Westen auf ein höheres Niveau gedanklich zu heben, während diese angloamerikanische Variante Denken des 19. Jahrhunderts, Imperialismus, darstellt?
Das ist eine Frage, die es sicherlich noch näher zu untersuchen gilt. Aber wenn man sich die Gründungsphase auch der Vereinigten Staaten oder des Commonwealth, dieser 13 ehemaligen unabhängigen Republiken und so weiter anschaut. Das war ja schon eine Idee, gegen Imperialismus zu kämpfen. Das war überwiegend der British Empire. Und die Diskussion nach dem, also erstens, wenn man sich den Unabhängigkeitskrieg von George Washington anschaut, denen war klar, dass sie gegen ein Empire kämpfen. Und sie haben eine Art Flanken- und Guerillakrieg gemacht. Anders kann man das gar nicht. Die sind ja in der ersten Zeit ständig zurückgeschlagen worden und galten schon so gut wie besiegt. Dann kamen übrigens kamen auch die Preußen und haben mitgeholfen. So ein bisschen mehr Regimentsgeist und Ordnung in diese Continental Army reinzubekommen. Und dann haben sie also tatsächlich die Briten besiegen können. Aber dann war die Frage, was machen wir denn jetzt? Also sollen wir einfach nur sagen, wir sind jetzt so ein loser Verbund von irgendwelchen politischen Entitäten oder bauen wir wirklich ein gerechteres Modell auf, das nicht der Diktatur des britischen Empire entspricht? Und das war die Diskussion dann unter Benjamin Franklin und unter John Jay und Alexander Hamilton und so weiter. Und das hat man dann, glaube ich, wirklich versucht, also institutionell, aber vor allen Dingen finanziell. Also wenn man sich anschaut, die Leute, die denken, Amerika war von Anfang an auch nur ein monetaristisches Empire, müssten sich eigentlich mal die Arbeiten und die Zeit von Alexander Hamilton anschauen. Die Schaffung der First National Bank, Report on Public Credit und eben auch die Art, wie man, also in Infrastruktur oder Report on Manufacturers hieß es, in produktive Vorhaben investiert, dass der Staat nicht nur ein Verwalter von dem Geld einer Zentralbank ist oder so, sondern er hat eine Nationalbank gegründet, die ganz klar gezielte Investitionen in Infrastruktur, in technologischen Fortschritt und so weiter bringen kann. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich denke, dass Doug Hammarskjöld mit seinen Development Decades genau dieselbe Idee hatte, mit Amerika zusammenzuarbeiten, Kredite und Technologietransfer zu machen in den globalen Süden, in die Kolonien. Leider war ja China damals vollkommen isoliert. Das brachte ja nichts, irgendwie da China mit einzubeziehen oder die Sowjetunion. Aber ich glaube, dass also China nach dem oder mit dieser sogenannten Reform- und Öffnungspolitik von Deng Xiaoping, also nachdem die Kulturrevolution von innen heraus erkannt wurde als vollkommener Fehltritt und eine Katastrophe für das Land, hat man eben diese Reform and Opening Up gemacht. Und dort hat man, glaube ich, viele dieser Prinzipien übernommen. Also sagen wir mal, die Investitionen in Infrastruktur, die Armutsbekämpfung, die Sie angesprochen haben, diese 800, 900 Millionen laut der Weltbank, die nicht mehr in extremer Armut leben, den hat man nicht einfach nur ein Portemonnaie geschenkt mit Geld drin, sondern die sind ja alle in irgendeiner Weise eingebunden worden in Modernisierung von Infrastruktur, in das Schaffen von Manufakturen. Also heute ist China einfach zum Beispiel Hochgeschwindigkeitsbahn. Der Elon Musk macht sich lustig über die USA, dass sie in Kalifornien so eine Bauruine haben, die Milliarden gekostet hat, aber es ist keine Schnellbahn rausgekommen. Und China hat 44.000 Streckenkilometer Hochgeschwindigkeitsbahn gebaut. Ich war 6 Mal in China, bin auch mit nicht nur 350 Sachen gefahren, wo man wirklich eine Euro-Münze oder eine was auch immer Münze auf die Kante stellen kann und die fällt nicht um. Das soll und dann bin ich in Transrapid auch noch gefahren. Das ist in Shanghai natürlich nur eine kurze Strecke. Aber auch da haben die Chinesen mittlerweile eigene Patente entwickelt und werden sicherlich den Westen unglaublich weit überholen, wenn er sich da nicht berappelt. Aber das ist nur das Grundgerüst. Ja, also es ist ja auch ein Bildungswunder entstanden. China hatte erst seit 1986 eine allgemeine Schulpflicht und mittlerweile ist es wirklich ein durchgehend hochgebildetes Land. Natürlich kann man sagen, in ländlichen Regionen ist es noch nicht so wie in Shanghai, Peking und Guangzhou und so weiter. Das mag alles sein, ist ja ein komplexes Terrain, aber es ist schon erstaunlich und das sieht man ja auch bei den verschiedenen OECD-Benchmarks, die es da gibt, PISA-Test und so weiter. Also sprich, da ist China, hat genau eben nicht mit, sagen wir mal, kommunistischen Methoden, sondern eben mit eigentlich, antikolonialistischen Methoden es geschafft, aus dieser Armut rauszukommen. Sie haben deswegen ihr Bankensystem nicht liberalisiert. Also auch wenn man es versucht hat, über die WTO und über gut zureden und was weiß ich was dazu zu bringen, auch ihr Finanzsystem letztlich dem heißen Geld der internationalen Spekulanten zu öffnen. Das haben sie nie gemacht. Es gibt nach wie vor die vom Westen so verteufelten staatseigenen Betriebe und die Staatsbanken und so weiter. Aber so reformbedürftig die auch sein mögen im Einzelnen, das macht die Regierung dort selber, so wichtig sind die beim Aufbau dieser Infrastruktur und der sogenannten Belt and Road oder neuen Seidenstraßen. Projekte, die ja auch in anderen Ländern gemacht werden. Vielleicht erstmal bis hier, vielleicht haben Sie da noch einen.
Ja, es gibt mehrere Punkte. Sie haben angesprochen die Kulturrevolution, was ich extrem interessant fand, weil das sozusagen China diesen schmerzhaften Prozess durchlaufen hat und hinterher verstanden hat, das habe ich von Chinesen oft gehört, dass ihnen klar war danach, so etwas nie wieder. Also das war sozusagen ein Angriff auf die eigenen kulturellen Grundlagen und danach, also bei dem Versuch, den Konfuzianismus mit Stumpf und Stil auszurotten, ich habe sogar ein paar Bücher aus der Zeit, die ich in Hongkong gekauft habe, Lu Xun zum Beispiel, also Schriftsteller, der ganz gegen den Konfuzianismus war. Und dann wird das sozusagen unter neuer Leitung eingemeindet und man beruft sich auf seine eigene große kulturelle Tradition wieder und schafft es, und das ist das Erstaunlichste eigentlich, innerhalb dieses Systems sehr pragmatisch. Also das Erste, was mir einfällt, ist pragmatische Wandlungsfähigkeit. Es hat ja Eric Lee in seinem wunderbaren Vortrag A Tale of Two Systems, sagte, im Westen könnt ihr eine andere Regierung wählen, aber die Politik ändert sich nie. Bei uns könnt ihr die Regierung nicht abwählen, aber die Politik ändert sich sehr wohl, ja. Und es hat für die Leute ist tatsächlich was bei rausgekommen, ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, dass auch die Zufriedenheit in China, das zeige ich immer bei Vorträgen, immens groß ist. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit ihrem Staat, mit ihrer Wirtschaft, mit ihrer Politik, sogar mit ihrem Mediensystem ist extrem hoch. Und das ist etwas, was wir nicht begreifen, weil wir China verwechseln mit Polen. Also Polen 1988, wo die Kommunistische Partei null Glaubwürdigkeit hatte, sieht in China aber ganz anders aus, weil die kommunistische Partei auch nicht so brachial kommunistisch ist, wie wir das kennen. Die ist eben relativ oder sehr, nicht relativ, sondern sehr flexibel. Das würde mich leiten zu einer weiteren Frage. Also China hat sich ja auch nicht militärisch hervorgetan. Also wenn man die Amerikaner sieht mit ihren irgendwas zwischen 600 und 1000 Militärbasen, je nachdem, wie man es zählt, kommt man da auf eine absurd hohe Zahl und China hat vielleicht zwei jetzt, ja, also eine ausländische Militärbasis, also hat ein ganz anderes Modell der Einflussnahme der internationalen, vielleicht können Sie das nochmal, wie sieht die Einflussnahme aus und wie attraktiv ist die für andere Länder des globalen Südens?
Sehr attraktiv. Natürlich ist das nicht erst 2013 oder 12 mit dem Amtsantritt von Xi Jinping entstanden, wo er 2013 hatte ja die Land-Seidenstraße, die One Belt, One Road-Initiative ausgerufen in Kasachstan und in Indonesien. Also das ist auch symbolisch in gewisser Weise, weil ja genau dort dann auch die Knotenpunkte der Seidenstraße entstanden sind. Also über Xinjiang, Kasachstan, Russland bis nach Europa, also Weißrussland, dann auch Europa. Und dann eben natürlich auch in den vielen Ländern, die heute zu der sogenannten ASEAN gehören, Association of Southeast Asian Nations, leben auch über 600 Millionen Menschen und die wollen auch Entwicklung und das läuft natürlich überwiegend über maritime Wege. Brücken gibt es auch, aber es ist nicht so einfach. Also das ist sehr, sehr attraktiv, weil sie natürlich der Hauptanstoßpunkt ist, dass die Kredite über IWF und Weltbank einfach viel zu riskant sind und meistens eine Schuldenfalle. Insofern, als sie sich diese Banken ja nicht nur wie Banker generieren, sondern wie Berater, die politische Einflussnahme ausüben auf Länder in Afrika und anderswo und sagen, ja, ihr müsst aber dem liberalen Modell folgen, um überhaupt Kredite zu bekommen. Und diese Vorbedingungen stellt zum Beispiel China nicht, stellt auch die New Development Bank der BRICS nicht, sondern es geht in erster Linie darum, tatsächlich Handelszentren oder Handelswege miteinander zu verknüpfen. Weil es sind ja schon 150 Mitgliedsländer bei der neuen Seidenstraße und die Idee ist eben, eine Weltordnung zu schaffen, in der nicht eine Währung und ein Wirtschaftsmodell letztlich mit transportiert und mit importiert, exportiert wird, sondern wirklich nur ein Andocken zwischen zwei Systemen sind, dem chinesischen und dem entsprechenden auf der anderen Seite. Und man sagt immer, ja, wir wollen euer Entwicklungsmodell nicht ändern. Ihr habt, African Union hat einen Plan der Entwicklung Afrikas bis 2063. Die Eurasische Wirtschaftsunion hat ihren eigenen Plan, die EU hat ihren eigenen Plan, CELAC oder andere Institutionen, Shanghai Cooperation Organization. Aber mit denen versucht man sich sozusagen multipolar, multilateral anzudocken und zu sagen, wo ist der gemeinsame Nenner, wo ist das gemeinsame Interesse. Und das ist wirklich die vollkommene Überwindung des Kolonialismus, der Übrigbleibsel des Kolonialismus. Also wenn China 800 Millionen Menschen aus der Armut ziehen kann und wir haben aber gleichzeitig in Afrika noch, weiß ich nicht, 800 Millionen Menschen in Armut, das bedeutet für 3/4 von denen, dass sie noch nicht mal Elektrizität haben, dann heißt es nichts weiter, als hier muss dringend massiv investiert werden. Ich habe nur mal als Beispiel, ich habe verschiedene Hüte auf, also ich weiß nicht, wie ich hier angekündigt bin, vielleicht als freier Journalist oder Publizist. Ich bin aber auch politisch aktiv, also hier in Deutschland gibt es für mich eine Partei, die sozusagen dieses Modell auch vertritt. Da bin ich bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität und ich bin beim Schiller-Institut, das ist ein internationaler Think Tank, kann man sagen, ein Netzwerk von Experten. Und genau da haben wir am 7., 8. September eine Online-Konferenz gehabt, wo ich das Panel moderiert habe mit Experten, wie man zum Beispiel in Afrika und Lateinamerika große Wirtschaftsprojekte aufbaut. Ein Beispiel war der Hafen in Peru, etwa 80 Kilometer nördlich von Lima, ein großer und der erste Tiefseewasserhafen Lateinamerikas überhaupt. Und da investiert China. Und interessanterweise gibt es auch kulturelle Verbindungen. Also 10% der peruanischen Einwohner haben irgendwie einen chinesischen Hintergrund. Ich weiß nicht genau warum, aber das liegt an den langen Einwanderungszyklen auch chinesischer Arbeiter in Lateinamerika.
Okay, nur an den ehemaligen Präsident Fujimori, jetzt japanisch, aber da gab es aus dem Pazifik Zustrom, also ist so.
Auf jeden Fall, da gab es sehr viel kulturellen Austausch, auf den sich der Präsident Xi Jinping dann auch berufen und bezogen hat, als er dort die Einweihung vorgenommen hat. Aber es wird zum ersten Mal werden Containerschiffe, die ganz großen mit, glaube ich, 24.000 20-Foot-Unit-Containern zwischen Lateinamerika und Shanghai. Also der Hafen in Peru heißt interessanterweise Chiangkai. Und deswegen nennt man das jetzt From Chiangkai to Shanghai. Mhm. Das ist jetzt der Ding. Und die Amerikaner sind sauer. Also ich meine, die könnten sagen, oh toll, wir investieren damit rein oder so. Wir haben ja auch ein Interesse, dass dort Arbeitsplätze entstehen und dass jetzt Länder wie Bolivien und Brasilien und so weiter Eisenbahnen und Straßen bauen, um sozusagen die beiden Ozeanseiten miteinander zu verbinden. Aber nein, die ehemalige, also das Southcom, dieses Southern Command und deren ehemalige Chefin Laura Richardson, die schießen da mit allen Kanonen drauf und sagen, da um Gottes Willen chinesischer Einfluss in unserem Backyard, in unserem Hinterhof. Und das ist überhaupt das Gefährliche der heutigen Situation. Solange sozusagen dieses angloamerikanische Empire, ich nenne es mal so, das als eine Sicherheitsbedrohung auffasst und sagt, alles muss unterbunden werden, wo chinesische Investitionen hingehen. Es gibt keine Beweise, dass diese Häfen zu Militärstützpunkten ausgebaut werden. China hat, glaube ich, in Dutzenden oder vielleicht sogar 100 Häfen international investiert. Und es war nie eine Vorstufe zur Militarisierung des Pazifik oder sonst was.
Gehen wir doch da mal rein, weil das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich hatte ja gesagt, diese Militärbasen, man kann das auch so nehmen, wenn man die 10 größten Länder vom Militärhaushalt der Welt nimmt und das macht man als Kreis, als eine Torte, ist die Hälfte USA. Die nächsten 9 Länder, die danach, die nächsten 9 größeren, sind die andere Hälfte dieser Torte. Und da ist China dann die Nummer 2. Aber das ist ein Viertel von dem, was die Amerikaner ausgeben dafür. Also daran sieht man, die zielen nicht da drauf. Und das andere, was Sie beschrieben haben, das ist die Seidenstraße. Das ist das Prinzip. Ich fand das faszinierend. Ich habe das in Afrika gesehen, wo gesagt wurde, wenn ihr sehen wollt, wie man aus der Drittweltsituation rauskommt, wir haben es geschafft und wir haben das über Infrastruktur geschafft. Wir bauen eine Bahnlinie, wir bauen Straßen, wir bauen Häfen und entlang dieser Linien, wenn der Handel stattfindet, kommt von ganz alleine, also sozusagen ohne, dass man groß eingreifen muss, entsteht Prosperität entlang dieser Linien. Und das ist ja Belt and Road als riesiges Projekt, das größte Investitionsprojekt in der Geschichte der Menschheit, war so gedacht. Und warum? Jetzt wird es wieder interessant. Also das ist ja etwas, was angeboten wird, ist eine Win-Win-Situation für alle. Und es gibt massive sozusagen Gegenmaßnahmen des Hegemons jetzt, USA dagegen, der da nicht sagt, also früher war es immer Peaceful Living and Competition, aber da ist dann sozusagen Handel, da ist auch Schluss mit Freihandel. Da ist dann die ganzen Regeln, die aufgestellt worden sind, weil es als Bedrohung gesehen wird. Woher kommt das, dass, also für China ist das eine Möglichkeit, natürlich Einfluss auszuüben, aber so what, ja, es ist, alle haben was davon. Warum wird das, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die das so merkwürdig sehen, so als Bedrohung?
Man kann, naja, es gab natürlich, also in dem sogenannten Policy Planning Staff, also dort, wo im Auswärtigen Amt oder im State Department in den USA Politik geplant wird, da hat man im Prinzip Russland und China und jetzt auch den Iran zu erst Rivalen, Sicherheitsrisiken und jetzt eigentlich lebensbedrohlichen, existenzgefährdeten Gegnern heraufgestuft. Das ist eine reine, das kommt aus einer rein geopolitischen Strategie-Ecke von Leuten, die das irgendwo planen. Nicht Leute, die irgendwo selber ihre Kinder in den Krieg schicken würden, sondern Leute, die irgendwo eine Karte vor sich haben und sagen, hier machen wir, hier schicken wir was hin, da machen wir was. Die wollen wirklich an dieser unipolaren, imperialen Ordnung festhalten, dass es nur einen Top-Dog geben kann und die anderen sind in irgendeiner Weise Zulieferer oder Vasallen oder also auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise auf gleicher Augenhöhe. Und das müssten die ja nicht nur akzeptieren in einer multipolaren Welt oder in der eigentlichen UN-Charta, wo ja gesagt wird, keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, gleichberechtigte Partnerschaft. Win-Win-Kooperation ist nur ein anderer, sozusagen ein chinesischer Ausdruck für dasselbe, dass wenn man miteinander auskommen will, kann es nicht ein Nullsummenspiel geben. Es kann nicht sein, dass der eine beim Handel oder bei der Politik oder wo auch immer, bei Sicherheit, alles gewinnt und der andere leer ausgeht.
Auch noch mal kurz rein, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Also die Idee, es gibt zwei große Ideen. Das eine ist, es ist eine sozusagen eine Torte und die Torte kann nur aufgeteilt werden. Das heißt, wenn der eine mehr kriegt, kriegt der andere weniger. Und die andere Idee ist, dass man durch eine Wirtschaftsentwicklung die Torte größer machen kann.
Ganz genau.
Also die Torte ist nicht stationär. So, das sind die beiden Ideen. Und das eine heißt immer, wenn der andere was kriegt, geht das bei mir runter. Und dagegen ist die chinesische Variante, die sagt Wirtschaftsentwicklung. Rising Tide ist der englische Ausdruck. Die Flut steigt und alle Boote steigen mit der Flut. Ja, das sind die zwei Ideen.
Ja, Sie haben sich ja schon als Konfuzianer geoutet jetzt hiermit. Das klingt auf jeden Fall so. Ja, es gibt in der, die Chinesen sagen auch mir immer, es ist nicht in unserem Gen drin. Also wir sind historisch gesehen, auch wenn unsere Kultur weit, weit zurückgeht, ist eine der ältesten Kulturen überhaupt, mit durchgehender Sprache und Schriftwerk, Poesie, Institutionen. Wir waren in unserer Geschichte nie Empire. Wir waren sicherlich ein Kaiserreich und so weiter. Und es gab Kriege auch an den Rändern und innenpolitisch und Umstürze und dies und das, keine Frage. Und es ist auch teilweise erobert worden von den Mongolen. Der Westen hat es ja auch versucht, im Grunde in den 1830ern mit den Opiumkriegen und so weiter China letztlich zu erobern. Und das wird natürlich auch im kollektiven Gedächtnis Asiens und gerade Chinas immer hängen bleiben, dass genau die Instanz und die Region, die eigentlich China in der Geschichte also es selbst als Empire aufgetreten ist und China zur Kolonialmacht, zum Kolonialvasallen herabgestuft hat und erobert hat, dass die jetzt kommen und das irgendwie umdrehen, ja, und eigentlich alles auf den Kopf stellen. Das wundert schon ziemlich viele Leute. Wenn man in die Geschichte zurückguckt, gibt es immer, ja, worauf viele Geschichtsschreiber natürlich rekurrieren, ist, dass China mal eine viel größere Wirtschaftsmacht hatte als Europa. Das sah man auch in den Flotten im 15. Jahrhundert und so weiter, wo also dieser berühmte muslimische Admiral Zheng He, der ja mal ein Eunuch war und sozusagen, weil China eine Meritokratie ist und war, aufgestiegen ist zu einem Handels- und Militärkommandanten. Und der hatte Schiffe, die waren, also wenn man den Größenvergleich sieht in Büchern zu der kleinen Nussschale von den
Columbus.
Spaniern, Portugiesen von Kolumbus und Vasco da Gama und so. Das ist schon erstaunlich. Aber damit haben sie keine Eroberungsfeldzüge gemacht, sondern eher den Austausch von Diplomaten, von Gütern. Also es war im Prinzip eine
man
Art...
Man kann das eigentlich gut vergleichen, wenn man Kolumbus nimmt. Kolumbus ist losgeschickt worden zu einem Hasardeursunternehmen, um Gold zu besorgen, weil durch den Krieg gegen die in Spanien, also das heißt dieses Kalifat, die Muslime, die dort reingekommen sind, war Spanien pleite, brauchte Gold und deswegen ist er losgefahren und hat Gold und Sklaven gesucht und hat das auch getan entsprechend. Er hat das also erobert, die Leute versklavt, furchtbare Massaker angerichtet, auch über die Krankheiten. Und im Gegensatz dazu sind die Chinesen rausgefahren mit dieser Flotte, mit Schiffen, die über 100 Meter lang waren. Das ist bei uns, habe ich an der Uni noch gelernt, das geht gar nicht. Höchstmarge für Schiffe sind 70 Meter. Also das ist unglaublich, mit 12 Masten, mit Astronavigation, mit allem drum und dran fahren los und gucken, ob jemand anders da ist, der ihnen gefährlich werden könnte und stellen fest, da ist niemand, der ihnen gefährlich werden könnte. Die fahren mit Geschenkschiffen raus, also bringen Geschenke mit und machen sozusagen so eine Geheimdienstoperation, mal zu gucken, wie sieht's aus. Und als sie zurückkommen und danach wird die Flotte abgebaut und verbrannt. Ja, also der Effekt ist, keine Bedrohung, wir brauchen keine Angst haben. Das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie großartig unterschiedlich die Denkweise ist. Das Chinesische war immer, die Barbaren draußen zu halten, war die große Aufgabe und nicht das Reich zu erobern, was sowieso schon sehr schwer zu regieren ist, muss nicht noch größer werden. Ja? Also das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler Unterschied.
Absolut, die Dämonisierung war sicherlich mit dem Aufstieg der Kommunistischen Partei und Volksrepublik und so weiter. Da hat man das in dieselbe Kategorie geworfen mit kommunistischer Diktatur und jenes. Jetzt ist es so, dass natürlich diese alten Feindbilder von China, die noch auch aus dem Kaiserreich stammten, von der gelben Gefahr und Fu Manchu und so weiter, das existiert noch und das kann man, weil die Leute natürlich nicht so weit reisen oft und nicht irgendwie alle so belesen sind und keiner kann Chinesisch und wenige waren nur dort. Deswegen kennen sie natürlich auch deren Kultur nicht und Geschichte oft nicht. Und denen kann man solche Stereotypenbilder natürlich schnell aufzwingen. Und dann werden so Fälle konstruiert, beispielsweise die Übernahme eines mittelständischen deutschen Unternehmens durch einen chinesischen Investor. Das ist dann schon das Zeichen. Als 2016 die Investitionen der Chinesen in Deutschland etwas höher gingen, aber immer noch marginal im Vergleich zu den Amerikanern, da war ja dieser Fall von der Roboterfabrik KUKA zum Beispiel in Augsburg. Und da haben ja selbst unsere Politiker alle gesagt, das ist die chinesische Invasion. Und in allen Blättern von Spiegel bis Süddeutsche waren Drachen mit Zähnen abgebildet, feuerspuckend. Und das bedient genau diese Stereotypen. Und nichts war daran dran. Ich habe also auch mit KUKA-Leuten gesprochen. Ich habe mir auch deren Bilanzzahlen angeguckt, auch die in China und so weiter. Es ist ja niemand rausgeworfen worden. Es ist kein Vorstand ausgetauscht worden. Und China ist jetzt nach den neuesten Berechnungen und Zahlen, glaube ich, bei der Roboterisierung, also Automatisierung von Produktion, ich glaube, nach Japan, Südkorea und den USA, glaube ich, auf den vierten Platz und hat, glaube ich, Deutschland überholt. Ja, und das war genau, und die werden noch weiter Roboter einsetzen, weil natürlich das gesamte Land noch nicht automatisiert ist. Das ist überhaupt die ganze Strategie der chinesischen Führung heute, die Technologisierung und diese Innovationskraft da weiter nach vorne zu bringen. Die werden also an Produktionsstärke noch deutlich weiter zulegen. Immer diese ganzen Untergangsszenarien, China ist morgen vorbei, weil Immobilienblasen geplatzt sind. Ist nicht schön, dass Immobilienblasen entstehen und platzen. Aber wenn man sich die Werte anguckt von der Infrastruktur, der Modernität, der Produktionshallen und so weiter, die Abgänge von Ingenieuren und Technikern und Wissenschaftlern, dann ist China überhaupt gar nicht auf dem steigenden Ast. Und ich habe mir deswegen auch zur Aufgabe gemacht, hier nicht nur für China oder die BRICS ein bisschen mehr Interesse zu werben, sondern überhaupt für die Idee, dass Deutschland, das im Moment wirklich im fast freien Fall ist, ja, keine andere Wahl hat eigentlich, wenn wir unsere Kultur, unsere Wirtschaft, unser politisches Gewicht in irgendeiner Weise wieder nach oben bringen wollen, müssen wir mit China und den BRICS zusammenarbeiten.
Jetzt sind wir an einem Punkt dran. Wenn man das betrachtet, ist das, was die Chinesen, also sind Händler, keine Krieger, sind in erster Linie Händler. Und dann ist das, was könnte man sagen, was sie beschreiben, ist ja, die Daten sind klar. Also Deutschland ist im Moment in Europa das letzte Land an der Wachstumsrate. Griechenland ist Nummer eins, also um es mal so sozusagen, hat sich auch stark geändert seit 2014, ja. Da ist etwas unterwegs und Deutschland hat aber, eigentlich wäre das die Stunde der Diplomaten. Also wenn man gute Diplomaten hätte, wäre jetzt die Möglichkeit, sich neu zu sortieren. Also auch Deutschland in diesem, auf dem geopolitischen Spielfeld neu zu positionieren. Aber wir haben weder das Personal, noch haben wir die Absichten. Wir haben noch nicht mal die Analyse dazu. Also Leute wie Sie sind ja eine Ausnahme. Also wenn ich mir das angucke, was von unseren Thinktanks produziert wird, ist das die Frage, inwieweit man in der angloamerikanischen, sozusagen in deren Thinktank-Szene sich andockt. Also ob man 100% oder 80% auf deren Meinung geht. Aber es gibt keine abweichenden Stellungnahmen dazu. Also wie können Sie das mal kommentieren? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist, also ich habe gerade heute noch mal geguckt in ein paar Artikeln, die ich dieses Jahr geschrieben hatte. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, normalerweise war die Neue Zürcher Zeitung immer noch so ein Ort, wo man in gewisser Weise beide Seiten lesen konnte, ein bisschen neutraler und so weiter. Das ist vollkommen weg. Also Ulrich Speck, deren Kommentator für diese internationalen Themen, ist durch alle Denkfabriken, German Marshall Fund, Carnegie Foundation, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, hindurchgegangen und wird dann aber angekündigt, auch auf seinem LinkedIn und auch in der Zeitung, als unabhängiger Experte oder außenpolitischer Experte. Die sind alle durch Ideologieschulen gegangen, über Jahre und Jahrzehnte. Es wird aber nicht so kenntlich gemacht. Und das ist das Perfide an dem System eigentlich, dass viele Menschen immer noch im guten Glauben, eine Analyse zu lesen von einem, der sich ja irgendwie neutral hinstellt, tatsächlich eine totale Propaganda liest. Ja, und das, es macht es so, dass das natürlich so eng gestrickt ist. Dann sagen die Leute, gut, dann lese ich das nicht mehr, dann lese ich halt die andere Zeitung. Aber im Grunde sind die durch all diese Zeitungs, Journalistenschulen und Zeitungs-Editorials letztlich doch hindurchgegangen. Also deswegen brauchen wir, gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir brauchen in Deutschland auch viel, viel mehr Leute, die sich diese multipolare Welt anschauen, die sich die Chancen anschauen, die sich daraus für den Westen und für Europa ergeben, die aber auch die Gefahr ganz klar benennen, dass wenn die USA nach wie vor glauben, sie könnten China einkesseln oder Russland militärisch besiegen, in Stellvertreterkriegen, oder sie könnten jetzt einen neuen Regimewechsel machen in Rumänien oder nochmal in Georgien, oder sie könnten hier und da rummischen, jetzt auch im Indopazifik eine NATO aufzubauen, um dort also in Südkorea, in Japan letztlich dann auch nur militärische Entitäten zu schaffen, die Drecksarbeit machen. Wenn jemand glaubt, dass das in irgendeiner Weise zum Erfolg führt, der riskiert einfach nur letztlich, dass die ganze Welt in die Luft geht. Es ist also auch eine Art, man muss die Leute auch aufrütteln und aufwecken und sagen, es kann nicht einfach nur so linear weitergehen, so wie es gestern ist. Und auch in der Wirtschaft, also was man jetzt liest, die Entlassungen, die möglicherweise Schließungen von mehreren Werken von Volkswagen, das SAP 10.000 entlässt, das wird ja nicht einfach morgen Halt machen. Georgsmarienhütte, Stahlwerke, also die werden alle dicht machen, alle. Oder verlagern, ja, ins Ausland, wo Erdgas und Strom noch bezahlbar ist und wo Fachkräfte noch zu erhalten ist. Also das könnte wirklich für Deutschland ein ganz, ganz tiefes, dunkles Tal sein, wenn wir uns da nicht berappeln, würde ich sagen.
Ja, gehen wir nochmal, wir haben jetzt nicht mehr rasend viel Zeit, aber ich würde gerne nochmal, wir reden ja über BRICS, also das heißt, wir haben über China jetzt viel geredet, wir haben aber, und BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das ist ja zum Beispiel, ich würde gerne die anderen Stationen von BRICS, also real betrachtet ist drei Viertel der Welt mittlerweile nicht mehr westlich orientiert. Also die BRICS haben ein höheres Umsatz, einen höheren sozusagen Finanzumsatz als die G7-Staaten zum Beispiel. Also das sieht man schon, es verschiebt sich massiv. Wie ist das, welche Konstellation, also welche dieser regionalen, wie wichtig ist Indien, wie wichtig ist Brasilien, wie wichtig ist Südafrika oder überhaupt Afrika, wenn Sie das nochmal einordnen können, und wie attraktiv ist das für den Rest der Welt, also für den globalen Süden?
Naja, es gab ja beim Johannesburg-Gipfel im vergangenen Jahr schon das Hinzukommen neuer Mitglieder, bis auf jetzt Saudi-Arabien, das sich noch nicht ganz entschließen konnte, sind ja vier neue Mitglieder aufgenommen worden. Und das sind ja mit auch den Vereinigten Arabischen Emiraten, Iran, das sind ja schon auch Mächte, also vor allen Dingen auch Rohstoffmächte, Öl und so weiter, Energierohstoffe. Und jetzt hat man ja in Kasan auf dem Gipfel in diesem Jahr, Ende Oktober, beschlossen, weitere Partnerländer zumindest aufzunehmen, weil man will sich auch nicht institutionell jetzt überfrachten und das Ganze nur zu so einem Laberverein ausarten lassen, sondern man will das schon, dass da eine zugkräftige Organisation entsteht, die etwas ändern kann in der Weltordnung. Jetzt ist in der Diskussion um Länder wie Vietnam oder Thailand, Indonesien, Malaysia, also man sieht, das ist jetzt für die ASEAN-Staaten. In Afrika ist es zum Beispiel Nigeria. In Lateinamerika, Brasilien ist ganz klar natürlich auch die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und verfügt natürlich auch über riesige Vorkommen. Also Brasilien hat beispielsweise den Export von Nahrungsmitteln, beim Export von Nahrungsmitteln Amerika längst überholt. Also in Richtung China zum Beispiel. Also durch die Sanktionen und die Coupling und die Risking haben sich ja die transatlantischen Staaten eigentlich auch weiter isoliert. Durch die Sanktionen gegenüber russischem Gas, die Sanktionen gegen chinesische E-Autos. Das sind jetzt nur einzelne Beispiele. Es gibt tausende Sanktionen. Im Grunde ist es der Westen, der das das Phänomen BRICS falsch einordnet, dass die falschen Entscheidungen trifft, dass sich selbst isoliert. Beim BRICS-Gipfel, wir haben das mal ausgerechnet, jetzt in Kasan, wenn man jetzt alle die 9 festen Mitglieder und die 13 Partnerstaaten hinzurechnet, dann waren etwa 57% der Weltbevölkerung, also Staaten, die 57% der Weltbevölkerung repräsentieren, dort anwesend. Und auch wenn man jetzt natürlich gar nicht vorhat, den Dollar als Reservewährung abzulösen, man will trotzdem die Handelsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten oder überhaupt den Staaten so gestalten, dass man nicht immer über den Dollar gehen muss beim Handel, vor allen Dingen von Rohstoffen und Energie. Weil diese Märkte sind sehr volatil, sind spekulativ. Im Grunde hat, wie der Lula da Silva aus Brasilien sagte, man hat zwar weltweit Kapital, aber die Profite gehen alle wie so ein Staubsauger angesaugt, immer irgendwie in die Richtung des globalen Nordens und vor allen Dingen Wall Street und City of London. Nichts bleibt bei uns. Und das wollen die ändern. Deswegen haben die also dort auch eine Investitionsplattform beschlossen. Ich weiß nicht, wie weit der Prozess jetzt schon gediehen ist, aber das wird Schritt für Schritt immer weitergehen. Und ich denke, dass durch die falschen Reaktionen des Westens die Nachteile immer weiter auch im Westen zu spüren sind und werden. Das muss sich sicherlich irgendwie ändern. Die Frage ist, wie bringt man diese beiden Dinge zusammen? Und ich bin eigentlich froh, dass von Seiten der BRICS kein westfeindliches oder antiwestliches oder den Westen dämonisierendes Bild aufgebaut wird. Das stimmt eigentlich so nicht. Es wird zwar hier auch oft kolportiert, dass also unter der chinesisch-russisch-iranischen Kooperation und Nordkorea nimmt man dann noch dazu, so eine Art eine Feindschaft aufgebaut wird. Das halte ich für vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Die Hand ist ausgestreckt. Als NATO-Land war ja auch die Türkei da. Mhm. Hätten westliche Länder gesagt, einschließlich Deutschland, ja, da will ich mal gucken, will ich mal mit dabei sein, da wäre niemand ausgeladen worden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Das ist, ich will mal was sozusagen, man könnte den Eindruck kriegen, dass der Westen durch eigene Dummheit dabei ist, sich in den Fuß und ins Knie zu schießen. Also Trump hat gerade gesagt, die Vorstellung, dass die BRICS-Länder versuchen, vom Dollar wegzukommen, während wir daneben stehen und zusehen, ist vorbei. Wir verlangen von diesen Ländern eine Verpflichtung, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen, noch irgendeine andere Währung unterstützen, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen. Oder sie werden mit 100%igen Zöllen belegt und müssen damit rechnen, sich von Verkäufen in die wunderbare US-Wirtschaft zu verabschieden. Sie können sich einen anderen Deppen suchen. Es besteht keine Chance, dass die BRICS den US-Dollar im internationalen Handel ersetzen werden. Und jedes Land, das es versucht, sollte Amerika auf Wiedersehen sagen. Mit solcher Rhetorik, mit solchen sozusagen treibt man ja die Leute geradezu in die Situation rein, dass sie sich Alternativideen, alternative Möglichkeiten suchen können. Das ist ja keine Einladung, es ist eine Drohung, ja, die nach dem, wie Caitlin Johnson mal gesagt hat, USA haben keine Verbündeten, sie haben nur Geiseln. Ja. Also das heißt, jemand, der irgendwie auf Unabhängigkeit, wie sie selber 1776 Wert legt, wird an dieser Stelle sagen, ich muss mich anders umgucken. Ich muss wenigstens einen Plan B haben, um nicht dieser Denkweise ausgesetzt zu sein. Also das ist für mich erstaunlich. Ja. Ist das Dummheit oder ist das eine kluge Politik?
Ich glaube, dass er ja auch bei seiner ersten Amtszeit schon eine gemischte Bilanz hinterlassen hat. Ja, das stimmt. Er hat richtige Dinge gemacht. Ich meine, wenn er jetzt zum Beispiel diesen Ex-General Keith Kellogg jetzt schon vorführen lässt in Kiew und Moskau, den Krieg in der Ukraine zu beenden, dann ist das sicherlich der Grund, warum er von vielen gewählt worden ist. Weil sie sagen, wir wollen nicht 100 Milliarden, 200 Milliarden in einen Krieg reinstecken auf einem Kontinent, den kennen wir gar nicht und einen Krieg, für dessen Interesse wir nicht, von dem wir nicht profitieren oder dessen Interesse wir nicht erfüllen. Also das war sicherlich der Hauptgrund. Ich glaube nicht, dass die meisten Amerikaner irgendwas von BRICS kennen oder verstehen. Aber das ist sicherlich eine üble Aussage. Also ich weiß nicht genau, was er damit meinte. Vielleicht will er, ich meine, er hat ja damals auch schon gesagt, der Boom an der Wall Street und so. Das heißt, er hat eine Achillesferse, die ihm auch jetzt wieder gezeigt wurde, also von der Wall Street, von Financial Times und so weiter, von dieser Presse wird gesagt, ja, kann sein, dass er in der Frage des Ukraine-Krieges seinen eigenen Kopf durchsetzen wird. Aber in der Frage der grundlegenden Finanzpolitik wird er das nicht tun. Da werden wir ihn schon irgendwie zur Raison rufen. Also das ist sicherlich vielleicht, wie soll ich sagen, hat er da die Stimme der Wall Street mal wieder nach außen getragen, weil die fürchtet das natürlich, wie der Teufel das Weihwasser. Weil wenn Amerika seine eigenen Schulden bezahlen muss, sowohl seine Staatsschulden als auch die Zahlungsverpflichtungen bei den Banken.
34, also jetzt in Eng, die Amerikaner sagen Trilliarden, bei uns wären es Billionen, also 1.000 Milliarden, 34.000 Milliarden
ja.
Ist die Verschuldung. Also
und das sind nur die sichtbaren Schulden. Also jetzt ist ja der neue Haushalt wieder nicht genehmigt worden und da könnten sie eventuell da schon die Schuldendecke reißen. Aber es gibt ja auch unsichtbare Schulden. Also ich meine, die Leute werfen immer alles in einen Topf. Staatsausgaben sind natürlich irgendwie, da sind natürlich auch Renten drin und Staatsbedienstete und was auch ich, Gesundheitsausgaben und Medicare und so weiter. Das muss ja nicht, das darf ja nicht aufhören. Aber es gibt halt, weil das System vollkommen dereguliert ist, gibt es eben auch entsprechende Steueroasen oder Kapitaloasen in der Karibik, wo die ganzen Tausende von Hedgefonds sitzen, Papiere anbieten über Banken, die aber überhaupt gar nichts mit Bankgeschäften zu tun haben, sondern nur irgendwie aufgrund von schönen Prospekten hohe Gewinne versprechen. Und viele, also ich weiß nicht, ich glaube, ein Großteil der Anleger mittlerweile in diese riskanten Geschäfte reingegangen sind und sich hoffen, dass sie eben ihre 20% oder was rauskriegen, so wie damals bei diesem, wie hieß der nochmal, Bernie Madoff, der ja quasi nur Leergeschäfte gemacht hat, es existierten ja gar keine Anlagen. Der hat dann nur hinterher sozusagen die Investitionen abgebildet und hat Profite sich ausgedacht, die nie existiert haben. Aber er hat 65 Milliarden in seinen komischen Fonds reingekriegt und hinterher war einfach gar nichts mehr da, weil nichts existierte. Und so ist ein Großteil des Systems, denke ich mal. Und im Grunde braucht die USA heute einen neuen Glass-Steagall Act. Ich habe damals übrigens zum Erstaunen Trump gehört, noch vor dem Amtsantritt seiner ersten Administration, dass er gesagt hat, wir brauchen einen Glass-Steagall Act des 21. Jahrhunderts. Dann hat er Sachen gemacht, er hat zum Beispiel die Raumfahrt unterstützt. Er hat sich vor Schleusentoren gestellt von wichtigen Wasserwegen im inländischen Binnenverkehr und hat gesagt, unsere Infrastruktur ist 100 Jahre alt, wir brauchen ein 1 bis 2 Billionen Infrastrukturprogramm. Das wären alles richtige Dinge gewesen. Und auch als er sich mit dem chinesischen Präsidenten in Peking getroffen hat und ihn nach Mar-a-Lago eingeladen hat, und da konnte man nicht ablesen, was später dann mal passieren würde mit dieser absoluten harten Linie gegen China, diesem Handelskrieg.
Decoupling auseinandertragen.
Decoupling. Und der Biden hat das ja voll weitergeführt. Von der Leyen hat es weitergeführt. Wir haben mittlerweile eine China-Strategie, die eine ähnliche Sache macht und so weiter. Also das ist ein vollkommener Irrweg. Erstens kann man China nicht isolieren. Und wenn die BRICS aus dem Dollar rausgehen wollen, dann werden sie es irgendwann tun. Aber das heißt nicht, dass sie den Dollar als, dass sie über eine BRICS-Währung dieselbe hegemoniale Stellung erreichen wollen, um den Dollar abzulösen. Das wollen sie nicht. Sie wollen eine Verrechnungseinheit begründen, wo dann sozusagen weil die Länder ja unterschiedliche, weiß ich nicht, Wirtschaftsleistungen haben, entstehen entsprechend unterschiedliche Handelsbilanzen, die müssen irgendwie verrechnet werden in dem Verbund. Das werden die sicherlich auch machen, auch wenn sie es jetzt noch nicht gemacht haben. Ich denke, dass ab dem 01.01.25, wenn Brasilien den BRICS Vorsitz übernimmt, diese Sache wird sicherlich weiter vorangetrieben wird, weil Lula da Silva absolut von dieser Sache auch überzeugt ist. Und letzter Punkt ist, dass wenn die USA tatsächlich 100% Zölle auf 50% der Weltgemeinschaft, ich glaube, dann gehen eher die USA unter, wenn die alle nicht mehr in den USA kaufen. Oder sie werden woanders kaufen und woanders produzieren, wie das ja jetzt immer mehr auch passiert. Also China wird auch als Produktionsstandort und die als Verlängerung davon die BRICS als potenziell größter Handelsverband, die werden natürlich nicht untergehen, sondern es wird sich alles dann verlagern. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass die USA hoffentlich sich irgendwann berappeln und auch der Druck von den Wirtschaftsverbänden, den Bauernverbänden, den Wählern so groß wird, dass sie sagen, wir müssen jetzt endlich an dieser multipolaren oder BRICS-Ordnung teilnehmen, weil ansonsten schaufeln wir uns unser eigenes Grab.
Das wäre dann meine letzte Frage. Ich bin dafür, wir führen das wann anders fort, weil es gibt viele, viele offene Enden. Aber die letzte Frage, die ich jetzt für dieses Interview Ihnen stellen will, wie sehe aus Ihrer Sicht eine kluge Politik Deutschlands in Bezug auf einen Hegemon, also unipolare versus multipolare Welt aus?
Naja, ich denke, dass die meisten im Bundestag nicht gerade einsichtsfähig sind. Wir haben eine Wahl. Ich hoffe ja, dass auch viele der Wählerinnen und Wähler, die mir auch auf der Straße sagen, ich möchte, dass ein Großteil der Abgeordneten eigentlich ausgetauscht wird, die müssten sich natürlich überlegen, habe ich nicht auch Einflussmöglichkeiten, Kandidaten auszusuchen, die eben nicht geopolitisch sind, die nicht Russland dämonisieren, die nicht sich von China abkoppeln wollen, die nicht sagen, ach ja, der globale Süden, das ist irgendwie so ein Haufen von Barbaren, die auch nichts wissen und so weiter. Also wer immer noch so eine Sicht hat, wir in Europa sind irgendwie, wir sitzen auf dem hohen Ross, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sind das Juwel in der Krone der Zivilisation und so weiter. Natürlich haben wir vieles geleistet und ich bin ja auch zum Beispiel, also ich will ja nicht Europa verurteilen und gerade auch Deutschland. Ich meine, ich habe gerade auf dem Weg hierher Beethovens Sechste gehört und wir haben unglaubliche Werke hinterlassen. Ich komme aus der Nähe von Hannover, ich werde demnächst nochmal hinfahren, möchte mir das Erbe auch von Leibniz angucken.
Der übrigens, das war Ihr Punkt, wo Sie sagten, Konfuzianer, ich bin sozusagen sehr europäisch geprägt, aber Leibniz hat China sehr bewundert und hat das sehr, das ist hochinteressant. Also
ja,
das
da müssen wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Da gibt es ja die ganzen Briefe, die er geschrieben hat an den chinesischen Hof, die dann über die Jesuiten dorthin gebracht worden sind und so weiter. Dann machen wir mal eine eigene Sendung drüber. Ich will nur sagen, dass dieser Form von Dialog großer Errungenschaften in Kultur, in Ingenieurwesen, bei Musik und so weiter, das wird immer noch so gesehen. Also Deutschland wird auch in den BRICS-Ländern immer noch als Kulturgigant gesehen. Wenn wir nicht so doof wären, in den Grundschulen jetzt irgendwie Beethoven und Schiller abzuschaffen, keiner spielt mehr Geige und Bass. Also wir schaufeln uns dann natürlich auch unser eigenes Grab, wenn wir uns unserer Kulturerrungenschaften da entledigen. Aber ich denke, eine kluge Politik wäre, Deutschland neutral auszurichten, den Dialog mit den BRICS zu suchen, unsere falsche Wirtschaftspolitik, diese neoliberale Dogma, das wir auch hier zelebrieren, zu ändern und zu gucken, wie können wir eigentlich an das System der BRICS andocken. Und Infrastruktur. Also ich denke, wer jetzt nicht weiß, dass unsere Infrastruktur bröckelt und kaputt geht, also wir hätten genug zu tun, unser Land aufzubauen, aber man muss eben auch dafür die entsprechenden Voraussetzungen, langfristigen Denkvoraussetzungen und Planungen schaffen. Das kann nicht die Strombörse in Leipzig oder die Getreidebörse in Chicago entscheiden. Das müssen wir entscheiden, wo wir hinwollen.
Sagen Sie noch mal, wenn Leute nachgucken wollen, jetzt neugierig geworden sind durch dieses Gespräch, Ihre Substack, wie findet man Sie dort?
Also mein Nachnamen ossenkopp.substack.com oder einfach bei Substack suchen, die multipolare Welt. Und da sind jetzt dieses Jahr etwa, ich habe gerade ausgedruckt, sind so 160 beschriebene DIN A4 Seiten, also etwa 70 Artikel erschienen. Ich werde jetzt als kleines Weihnachtsgeschenk, Angebot, die alle zu einem E-Book zusammenfassen. Das heißt dann auch die multipolare Welt, wie BRICS, BRI, SCO und CO die Welt verändern. Also BRICS, BRI, Belt and Road Initiative, SCO für Shanghai Cooperation Organization. Und das soll dann eigentlich, das sollte kurz vor Weihnachten, da schicke ich eine Mail rum. Also man kann sich bei mir frei anmelden bei dem Blog. Man kann mich auch unterstützen, wenn man will, damit es im nächsten Jahr weitergeht.
Ja, vielen Dank, Stefan Ossenkopf, für ein sehr interessantes Gespräch. Und für unsere Zuschauer ist es nötig, den Tellerrandblick zu verlassen, andere Perspektiven einzunehmen, sich damit zu beschäftigen, dass die Welt rund ist und einmal rundum zu fahren. Und Stefan Ossenkopf ist ein gutes Beispiel, dass es Juwelen zu entdecken gibt, die nicht auf der Straße und nicht bei ARD und ZDF zu finden sind. Dafür aber jetzt bei Apolut. Also, dann vielen Dank und auf Wiedersehen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.